Ja, dann möchte ich gerne mit Ihnen nach diesem ganz trivialen Beispiel einer Transportgleichung, alles wird einfach nur mit einer konstanten Geschwindigkeit transportiert, möchte ich gerne ein etwas komplizierteres Beispiel mit Ihnen noch zu sprechen, was immer noch recht, relativ einfach ist, weil das man auch sehr, sehr viel weiß, in dem aber schon eine ganze Menge sehr spannende Phänomene vorkommen. Und zwar aufgrund des differenziellen Verfahren der Erhaltungsform, die ich ganz kurz mit Ihnen besprechen möchte. 242 Differenzenverfahren. Erhaltungsform. Sie erinnern sich, dass unsere Bilanzgleichung bei den parabolischen Gleichungen, bei den allgemeinen, auch den elliptischen und den parabolischen Gleichungen, alles, was wir gemacht haben, unsere gesamte Modellierung, baute auf dieser Bilanzgleichung, dass die zeitliche Änderung mit einer Größe bezüglich Ort und Zeit, das hat man vorhin geschrieben, glaube ich, in Tx, dass die zusammenhängt mit der örtlichen Änderung eines Flusses. Das heißt, wenn an einer Stelle mehr reinfließt, als an der anderen rausfließt, dann muss ich was angesammelt haben. Und was ich gerne jetzt mit Ihnen besprechen möchte, wäre der Fall, dass dieser Fluss, wir könnten annehmen, dass der Fluss oder damit zusammenhängt die Geschwindigkeit dann bei den hyperbolischen Gleichungen, dass die jetzt auch noch vom Ort und von der Zeit abhängt. Also wir haben einen Fluss, der fließt an der einen Stelle, in Würzburg fließt der Main schneller als in Frankfurt zum Beispiel. Und dann könnten Sie mit ganz ähnlichen Methoden probieren, sich durchzuhangeln, könnten das so interpretieren, dass Sie irgendetwas haben, das verbreitet sich mit einer gewissen Geschwindigkeit und diskretisiert gedacht, kommt das dann irgendwie an den nächsten Punkt im Fluss, dann verbreitet es sich ab dort mit einer anderen Geschwindigkeit, wieder mit einer anderen Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. So können Sie sich das Ganze vorstellen und modellieren und im Wesentlichen würden die gleichen Effekte auftreten, wie wir die gerade gesehen haben, mit der konstanten Geschwindigkeit. Es gibt auch noch ein ganz anderes, recht spannendes Phänomen, was häufig bei Flussphänomenen austritt. Und zwar hängt der Fluss oft nicht direkt von Ort und Zeit ab, sondern der Fluss ist deswegen veränderlich, weil der Fluss davon abhängt, wie viel schon da ist. Denken Sie zum Beispiel an poröse Medien. Wir haben diesen Schwamm, der mit etwas Glück auch trocken ist. Jetzt bräuchte ich mal die Kamera, die dem folgt. Also hoffentlich das Experiment funktioniert. Die Kamera folgt uns sehr schön. Wenn ich diesen Schwamm, und der ist im Moment, ist der noch relativ trocken, also nicht ganz. Wenn ich den unter diesem Wasser halte, dann sehen wir, das Wasser fließt vorne runter. Ich weiß nicht, ob wir es sehen können, aber wir wissen, was passiert mit dem Schwamm. Wenn ich den Schwamm ordentlich nass habe und halte ihn dran, dann fließt das Wasser nicht mehr runter, sondern das Wasser fließt durch den Schwamm. Also ich habe jetzt ein bisschen geschummelt, wenn die einen auch ein bisschen schräg gehalten, das Wasser ein bisschen mehr ausgetreten, wo der Effekt etwas stärker gemacht. Aber Sie sehen diesen Effekt tatsächlich, im Moment nimmt der Schwamm tatsächlich alles Wasser, was von oben kommt, auf. Und wenn ich den Schwamm, da kommt ein Trocknungsfilter, einmal ausdränge und das Wasser nicht ändere und ihn drunter halte, dann sehen Sie gerade so, dass es auch am Rande mit drunter läuft. Das heißt, der Schwamm ist so, dass die Flussgeschwindigkeit durch den Schwamm von diesem Wasser, das ist so etwas, was Sie allgemein in den Medien beobachten, zu, wenn schon mehr Wasser drin ist. Das heißt, in dem Moment, wo schon mehr Wasser drin ist, sind die ganzen Kapillaren, diese ganzen porösen, das ist ein poröser Stoff, das heißt, da sind ganz viele kleine Öffnungen drin und diese ganzen Öffnungen sind einfach schon geweitet, dadurch, dass Wasser drin ist. Das heißt, wenn ein neues Wasser dazukommt, dann kann das Wasser viel schneller durchlaufen. Denselben Effekt haben Sie bei trockener Erde zum Beispiel, wenn Sie probieren, Ihre Pflanze, die ganz furchtbar vertrocknet ist, zu gießen und gießen da das Wasser drauf, dann gießt es einfach an der Seite runter. Das heißt, Sie sollten langsam gießen, ein bisschen Wasser drauf machen, darauf warten, dass sich die Erde erstmal ein bisschen vollgesogen hat und dann nachgießen. Oder wenn Sie Kosmetikprodukte benutzen, da kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, ob das jetzt Voodoo ist oder wirklich stimmt, aber Sie finden Kosmetikprodukte, wo gesagt wird, die sollen die Haut auf die nachfolgende Creme vorbereiten. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob das seriös ist, aber es könnte, also ein seriöser Teil, der da drin sein könnte, wäre tatsächlich, dass wenn Sie die Haut erst einmal ein bisschen feucht gemacht haben, dann nimmt die Haut danach die Creme besser auf. Ob das tatsächlich bei der Kosmetik was bringt, weiß ich nicht, aber bei den Pflanzen und bei den Spenden können Sie es tatsächlich ausprobieren und sehen, dass das so funktioniert. Einen ganz ähnlichen Fall haben Sie zum Beispiel, wenn Sie an Verkehrsmodellierung denken. Sie können sich vorstellen, dass Sie auf die Autos, die auf den Straßen fahren, wenn Sie das Ganze von weit weg betrachten, dann gucken Sie sich nicht mit individuellen Autos an, sondern Sie sagen, Sie haben einfach eine gewisse Menge an Autos auf pro einen Kilometer Autobahn. Dann könnten Sie das modellieren als eine kontinuierliche Größe, wo Sie sagen, Sie haben eine gewisse Autodichte, eine gewisse Verkehrsdichte und die Flussgeschwindigkeit wird natürlich davon abhängen, auf welchem Autobahnstück Sie gerade sind, aber es wird insbesondere auch davon abhängen, wie die Flussdichte, wie viele Autos gerade da sind, das heißt, wie hoch die Verkehrsdichte ist. Das heißt, in dem einen Fall hätten sie das ein größeres U, eine größere Dichte, würde für einen schnelleren Fluss sorgen. Bei den Autos hätten sie eine größere Dichte für einen langsamen Fluss sorgen. Das heißt, interessant wäre vor allen Dingen nicht nur der Fall, wo das F hier von T und X abhängt, sondern auch der Fall, wo das F außerdem noch von T abhängt. Was ich gerne mit Ihnen noch kurz besprechen möchte in dieser Vorlesung und vielleicht auch am Dienstag noch ein bisschen Vorlesung dazu, ist der Fall, dass wir das F tatsächlich nur von dem T abhängen lassen. Das heißt, wir nehmen an, wir haben völlig homogene Straßenverhältnisse ansonsten, keine Kurven, alles gerade Strecken, keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Das heißt, wie schnell die Autos vorankommen, hängt einzig und allein damit zusammen, wie viele Autos schon da sind. Oder Sie haben ein ansonsten homogenes, poröses Medium, wo die Flussgeschwindigkeit nur davon abhängt, wie viel Wasser gerade schon drin ist in dem Schwamm. Dann haben wir also eine Gleichung der Form, schreiben wir jetzt auf eine Seite, dTU minus dXF von U gleich 0. Und Sie können das auch wieder in dieser Transportgleichungsform sehen, indem Sie hier die Ableitung, angenommen das F und das U wären glatte Funktionen, dann könnten Sie die Kettenregel anwenden, dann wäre das also gerade gleich die Ableitung von F nach X, die Ableitung von F von die Ableitung von F nach dem, was Sie einsetzen, Strich von U mal X, Notation dxu, dann sind Sie F'U, wenn wir das gleich A von U nennen, dann können wir das, was da rauskommt, also so interpretieren als eine Transportgleichung mit einer Geschwindigkeit, die davon abhängt, wie viel schon da ist. Also die Geschwindigkeit kann sich jetzt ändern und die Geschwindigkeit ändert sich dadurch, dass schon viel da ist oder entsprechend wenig da ist. Und da können schon extrem interessante Geschichten bei passieren. Gucken wir uns das Ganze an, Beispiel 224. Ja, erstmal der langweilige Fall. Angenommen, überall ist das Gleiche. Dann ist das A von U überall das Gleiche. Das heißt, dann sind wir in demselben Fall, den wir davor hatten. Wenn überall das Gleiche ist, dann wird auch alles einfach mit konstanter Geschwindigkeit transportiert. Dann ist einfach diese Konstante die Lösung von allem. Beispiel 224. Angenommen, wir haben eine konstante Anfangsvorgabe. Konstanter Anfangswert 0 von x gleich einfach irgendein Wert 0 in R. Mit konstanter Geschwindigkeit. A von U 0 transportiert. Spannender wird's, wir brauchen ein bisschen Handwaving dazu, denn wir haben schwache Formulierungen von Differentialgleichungen, machen wir erst im nächsten Semester ordentlich. Aber wir können uns zumindest vorstellen, also mit diesem Transportprozess, das hatten wir davor auch schon gesagt, also wenn wir uns vorstellen, dass irgendetwas mit einer gewissen Geschwindigkeit transportiert wird, dann können wir uns das auch für unstetige Anfangswerte vorstellen. Also bei konstanter Geschwindigkeit, angenommen, wir haben hier irgendeine begrenzte Verschmutzung in Würzburg, dann können wir uns vorstellen, die ist dann eben zum gewissen Zeitpunkt später, ist die eben in Frankfurt genauso klar abgegrenzt. Also irgendeine sprunghafte Funktion ist eben ein paar Zeitpunkte später dann eben immer noch eine sprunghafte Funktion, nur diese Sprünge sind alle nach rechts transportiert worden. Also vorstellen können wir uns durchaus auch stückweise konstante Anfangswerte. Was wäre, wenn wir das haben? Was passiert, wenn wir eine Anfangsvorgabe haben, die U0 von x gleich irgendein Wert U minus für x kleiner 0 und ein Wert U plus für x größer gleich 0? Dann passieren schon sehr spannende Geschichten, denn dann möchte dieses U minus möchte gerne mit der Geschwindigkeit A von U minus transportiert werden. Das U plus möchte gerne mit der Geschwindigkeit A von U plus transportiert werden. Das heißt, Sie haben einen Bereich, wo Sie links zum Beispiel weniger Wasser haben als rechts. Und jetzt will dieses weniger Wasser, will aber jetzt langsamer fließen als das viel Wasser. Oder das wenige Wasser will schneller fließen als das viel Wasser. Da sollten wir eher an Autos denken. Sie haben einen Bereich mit weniger Autos, einen Bereich mit vielen Autos. Der Bereich mit den weniger Autos, der möchte einfach viel, viel schneller fahren als der Bereich mit den vielen Autos. Das heißt, diese Bereiche, beiden Bereiche, die laufen entweder auseinander und es gibt eine Art Lücke zwischen den Bereichen, oder aber diese beiden Bereiche stoßen zusammen. Die wenigen Autos kommen auf einmal, fahren auf einmal auf den Stau auf und stoßen mit denen zusammen, die da eigentlich langsam fahren wollen. Das hängt natürlich davon ab, ob dieses U minus größer ist als das U plus oder umgekehrt. Und es hängt damit zusammen, ob das A von U minus größer ist als das A von U plus. Also halten wir das mit dem A erstmal fest und sagen, das A soll so sein, dass es die Aussagen, die wir gleich nicht beweisen werden, brauchen wir, dass das A stetig differenzierbar ist, eine positive Ableitung hat. Insbesondere A-Sprengungen verwachsen ist. Dann kann man zeigen, wenn das Minus größer ist als das Plus, unseren Annahmen an das A, dass das A-Strengmonoton wachsend ist, also der Fließstoff zum Beispiel, wenn viel da ist, kann schneller fließen. U minus größer als U plus würde bedeuten, dass auch A von U minus größer ist als A von U plus. Wie sieht das dann aus? Wir hätten hier unsere Anfangsvorgabe. Wir hätten hier Rot ist viel, Gelb ist wenig. Wir hätten hier viel, wir hätten hier wenig. Jetzt möchte das Wenige, möchte gerne, also würde sich mit einer gewissen Geschwindigkeit verbreiten. Das heißt, das Wenige würde mit einer kleinen Geschwindigkeit sich ausbreiten. Und das Viele möchte sich mit einer entsprechend schnelleren Geschwindigkeit fließen. Was ich hier gemacht habe, ist das größer als ein Plus, sorry. Wir wechseln das hier, dann muss ich das Bild nicht nochmal machen. Wir starten mit dem, dass wir links wenig haben, rechts viel, das linke möchte gerne langsam fließen, das rechte möchte gerne schnell fließen. Wir haben den roten Bereich, der möchte gerne mit dieser Geschwindigkeit sich verbreiten, der gelbe Bereich möchte gerne mit dieser Geschwindigkeit sich verbreiten. Jetzt haben wir hier zwei Bereiche, wo wir keine Probleme haben werden, also hier, da wird sich das nicht beißen, und in diesem Bereich hier wird sich das ebenfalls nicht beißen. Was passiert hier dazwischen? Auf der anderen Seite AB, wenn es umgekehrt ist, angenommen, ein Plus minus größer als ein Plus, dementsprechend wir haben links eine größere Geschwindigkeit als rechts. Hätten wir den Fall, dass wir den linken Bereich haben, mit viel Zeug, im rechten Bereich mit wenig Zeug. Im rechten Bereich möchte es eigentlich langsam sich ausbreiten, im linken Bereich möchte es sich eigentlich schnell ausbreiten. Das passt nicht zusammen. Das viele Wasser hier würde hier ja irgendwie auf das wenig Wasser drauf trennen und an einer von beiden kann das nicht erfüllt bekommen. In dem Bereich hier und in diesem Bereich hier wird wahrscheinlich wieder das passieren, was einfach noch klappt. Also solange das Gelbe machen möchte, solange es nicht mit dem Roten weiß, solange wir das Gelbe einfach macht, das machen, was es denn machen möchte, also mit der Geschwindigkeit. Und hier kann das Gelbe mit seiner langsamen Geschwindigkeit fließen. Hier kann das Rote mit seiner schnellen Geschwindigkeit fließen. Also der Punkt, der hier geflossen ist, der kann mit seiner schnellen Geschwindigkeit einfach hier hin fließen. Also auch hier wieder, was passiert dazwischen. Und das ist eine Frage, die tatsächlich nicht trivial ist. Also um diese Frage zu beantworten, haben wir die Differentialgleichung in der Hand. Aber die Differentialgleichung braucht natürlich Dinge wie Ableitungen, was ja für eine stückweise konstante Funktion ja gar nicht klar ist, was das Ganze bedeuten soll. Das, was wir machen müssen, um diese Frage zu untersuchen, und man wird das hier auch an der Stelle, nennt man das auch Schockwelle, weil hier was auftritt, das wird wieder der eine Teil, gerne den anderen Teil, der den anderen Teil auffährt, wenn wir an die Autos denken. Und hier haben wir etwas, was man Verdünnungswelle nennen würde, weil der eine Teil einfach viel schneller weggeht, als der andere Teil nachkommt. Und diese Schock- und Verdünnungswellen, die wirklich mathematisch rigoros zu untersuchen, brauchen wir die sogenannte schwache Theorie von partiellen Differentialgleichungen. Man kann zeigen, wir betrachten diese beiden Fälle und kann zeigen, böse und entgegen ist. Bis hierhin haben Sie das Rote, was eigentlich schneller möchte. Ab hier das Gelbe, was eigentlich langsamer möchte. Und irgendwo dazwischen haben Sie eine klare Grenze, eine klare Unstetigkeitsstelle, die man in der Lösung drin hat. Das Ganze kommt, können Sie zeigen, folgt aus der Differentialgleichung mit der sogenannten schwachen Formulierung, die immer noch äquivalent ist zu dieser Integralformulierung der Bilanzgleichung. Das heißt, eine Möglichkeit, wie wir es physikalisch interpretieren können, diese Gleichung hier erfüllt immer noch, dass an jeder Stelle ja, Teilchen erhalten bleiben, in dem Sinne, wenn Sie sich ein kleines Volumen angucken, das ist das, was einfließt und das, was ausfließt, ist gerade das, was mehr da sein muss. Und das erfüllt diese Umstände. Sie können das mit Integralen hinschreiben, dann können Sie da unstetige Funktionen einsetzen, die unstetigen Funktionen für Integralgleichungen lösen und dann stellen Sie fest, diese Lösung löst tatsächlich die Integralgleichung, die bestätigt differenzierbare Funktion mit dieser Differenzierung. In dem Sinne, da ist die Welt in Ordnung, wir können die Differentialgleichung allgemeiner interpretieren, dann können Sie auch unstetige Funktionen zulassen und diese Lösung ist dann tatsächlich das, was wir in der falschen Form haben. Im Fall A brauchen Sie eine schwache Formulierung, also auch da können Sie sich überlegen, wie Sie da die entsprechende Differentialformulierung auf. Schwache Formulierung, Anzeigen mit schwachen Formulierung. Ja, wie Lösungen hier aussehen. Und wenn Sie aber die schwache Formulierung hier annehmen, dann stellen Sie fest, es gibt ganz viele Möglichkeiten, diese Frage zu können. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie Sie hier einmalen können. Es gibt zwischen dem gelben und dem roten Bereich. Und diese vielen verschiedenen Lösungen lösen Ihnen also die partielle Differentialgleichung, erfüllen Ihnen also die Bilanzgleichung. Das heißt, alleine in der Gleichung selber steckt nicht die Information drin, wie sich dieser Bereich verhält. An der Stelle ist die Physik nicht komplett abgebildet durch die Gleichung. Und die Bilanzgleichung alleine sagt Ihnen nicht, was passieren wird. Und was man dann noch braucht, sind sogenannte Entropiebedingungen. Von schwachen Formulierungen, von Sternen und sogenannte Entropiebedingungen. Und wenn Sie diese dazu nehmen, dann finden Sie raus, dass das U von XT gerade sein wird. Minus der x kleiner a minus p. Das heißt also, gelb in dem Bereich, der hier langsam fließt, das ist rot in dem Bereich, wo es schnell fließt, das plus für x größer gleich a plus e. Und es ist ein gewisser Mittelwert a minus 1, das ist auch eine Stellung und ohne, das ist auch eine einzige Interfunktion existiert. Zwischen dieser Geschwindigkeit, also a und minus b, kleinerseits x, kleinerseits a plus b. Was hier passiert ist, in dieser Verdünnungswelle bilden sich, ja, wenn die Linien einmalen, die entsprechend so diese Konzentration haben, die zwischen dem gelben und dem roten Bereich liegt, und diese Zwischenkonzentration war mit der Geschwindigkeit entsprechend dieser Zwischenkonzentration. Das ist die zwischen gelb und rot. Geringer ist als die rote, mehr ist als die gelbe, mit der entsprechenden Geschwindigkeit ausbreitet, die
Linie. Bei dem Schockwellen ist es egal, da hat auch die gleiche Nulldiffusion nur noch eine Lösung, das heißt, wir müssen die Linie gar nicht vollziehen, sie setzen es einfach auf Null. Aber bei den Verdünnungswellen kommen tatsächlich bei der gleichen Nulldiffusion mehrere Lösungen raus und sie müssen sich die rauspicken, die zu der zum Diffusion gegen Null gehört. Diese Bedingungen kann man dann auch noch anders aufschreiben, also die Dinge, die diese Gleichung lösen, die als Nulldiffusionslänge rauskommen, kann man entsprechend auch auf andere Art und Weise aufschreiben, diese Zusatzbedingungen. Ja, das wollte ich Ihnen noch kurz vorgeführt haben. Noch eine Sache, die ich Ihnen gerne heute noch vorführen möchte, ist passend zu der Frage, die wir vor der Pause hatten, wie das denn aussieht, wenn wir annehmen, dass wir die Teilchenanzahl in einem Punkt haben und dann passt das nicht genau, wenn es in einer gewissen Geschwindigkeit ausbreitet, dann ist es nicht genau in einem anderen Gitterpunkt. Das heißt, die Frage, was bedeutet dieser Gitterpunkt für uns, wenn wir sagen, es ist die Auswertung der Lösung an einer Stelle, steht die denn gleichzeitig irgendwie auf irgendeine Art und Weise, steht das denn für den restlichen Teilchen da links und rechts? Bestätige Anfangsbedingungen ist das sicherlich wahr, bestätige Anfangsbedingungen die Auswertung von der Funktion, ob man was mit der Funktion im kleinen Intervallspiel zu tun. Aber natürlich bietet es sich an, das Ganze expliziter zu machen. Und eigentlich der Titel dieses Abschnitts hier, die begrenzten Verfahren in der Haltungsform, da könnten wir uns natürlich überlegen, dass wir sagen, wir nehmen uns nicht oder von UIJ, dieser Vektor von diskreten Punkten. Wir könnten sagen, wir sagen nicht, das ist die Auswertung von der Funktion in diesen Punkten. Und wir könnten auch sagen, dass ich will ja nicht die Auswertung haben, sondern ich will ja die Gesamtmasse über einen kleinen Abschnitt haben. Und rechne mit den Massen über kleinen Abschnitten und überlege mir dementsprechend, wie verändert sich die Masse in einem kleinen Intervall. Das möchte ich noch ganz einfach mit Ihnen modellieren. Ich mache wieder ein Gitter doppelt und endlich, damit wir die Randbedingungen betrachten müssen. Delta sei Vektor xj gleich Vektor h, Vektor z, a größer 0. Und das dazugehörige verschobene Gitter. Das heißt, wir führen auch Punkte ein. Plus 1,5 da wären. Wir möchten Z. Jetzt möchte ich gerne rechnen. Ich kann mit endlich vielen Werten rechnen, aber mit unendlich vielen vielleicht mit unendlich vielen gleich 0 sind. Wenn wir mit endlich vielen Punktewerten rechnen, aber jetzt soll dieser Punktewert eben nicht für die Auswertung von der Funktion stehen. Also der Punktewert hier soll jetzt dafür stehen, wie viel Masse ich in diesem Bereich hier habe, zwischen x-Wert minus 1,5 und x-Wert plus 1,5. So. War bisher eine Approximation an U von ETIXJ, also Auswertung der Funktion an dieser Stelle. Jetzt stellen wir das bei UIJ Approximation für die Gesamtmasse über dieses Intervall, das den Punkt enthält. Wie kann ich damit rechnen? Ich kann dafür die Bilanzgleichung aufstellen. Später. Das Ganze so aus. Ich könnte das für diese Zeit später überlegen, dass die Gesamtmasse um den herum, die müssen sich verändert haben zum späteren Zeitpunkt. Die müssen sich verändert haben, weil genau so, wie wir es modelliert haben. Aber die müssen sich dadurch verändert haben, dass die links was reingelassen ist und rechts was rausgelassen ist. Schauen wir uns wieder die Bilanzgleichung an. Und wissen, ich habe sauber aufgeschrieben mit dem Integral. Das ist ja das Integral über Zeitpunkt und weiter, 5 plus 1, integriert zwischen minus 1,5 und plus 1,5. Über als Wort wäre die Gesamtmasse, die sich im Zeitpunkt TI und im Zeitpunkt XJ in diesem Intervall in diesem Punkt herum befindet. Die müsste ja sein, das was im Zeitpunkt vorher da war. Links vielleicht etwas reingeflossen und von rechts was rausgeflossen. Dann müssen wir so normiert, dass ein positives F heißt, der Fluss nach rechts. Das heißt, wir müssten das Integral über F über diese ganze Funktion über die Zeit, das müssten wir drauf addieren. Das Integral über F über die, an der Stelle die 2 plus 1,5 über die ganze Zeit, das müssen wir abziehen. Plus das Integral von T bis T plus 1. Plus F an der Stelle minus 1,5 T dt minus das Integral von F von T plus 1,5 T dt, das heißt, das ein Zeitpunkt später da ist in so einem kleinen Intervall um X herum, ist das, was vorher da war, ist das das heißt, wir haben eine Gleichung, und das wäre, das ist fast das Gleiche, was bei der schwachen Formulierung rauskommt. Das ist Äquivalenz, die noch bei der schwachen Formulierung rauskommt. Ich habe noch ein bisschen welche Meiner, das ist diese Integralgleichung hier. Aber das wäre die Integralgleichung, die hinter unserer Differenzialgleichung steckt. Das wäre zum Beispiel eine Gleichung, die für beliebig kleine Intervalle fordert, während ich gerade Äquivalenz zur Differenzialgleichung, wenn wir stetig differenzierbare Funktionen haben. Aber diese Integralgleichung macht zum Beispiel auch Sinn für stückweise konstante Funktionen. Stückweise konstante U's können wir auch integrieren. Und stetige U's können wir auch integrieren und testen, dass die Integralgleichung ist. Dementsprechend wäre also die Idee, was wir bisher immer gesagt haben, dass UIJ eine Approximation sein soll, dass wir jetzt machen müssen. Wir sehen, dass UIJ als Approximation an die Gesamtmasse von J minus 1,5 plus 1,5 und zwar jetzt dx. Und je nachdem, wie man das macht, normiert man sich das typischerweise noch so. Wenn ich meine Gitterpunkte enger zusammenwähle, dann soll ich alleine deswegen schon mein Wert UIJ sich ändern. Also wenn ich meine Gitterpunkte enger zusammenwähle, in die Richtung, dann habe ich das Integral über dieselbe Größe, aber über ein kleineres Intervall. Das heißt, dann käme schon ein kleinerer Wert raus. Typischerweise
klassischerweise moniert man das so, dass wenn ich das Ganze feiner machen würde, sich die Werten allein gar nicht ändern würden. Das heißt, wir nehmen noch ein Stück H mit dazu. Ja, diese Idee nennt man auch die Miete der Linie. Unterschied zu definierten Differenzenverfahren, wo wir Auswertungen, unsere diskutierten Werte, Auswertung der Funktionen an einem Punkt sind, entsprechend berechnen wir aus diesen Auswertungen in einem Punkt der definierten Differenzenapproximation an die Ableitung. Und das ist so die Grundidee unserer Diskretisierung bisher gewesen. Und die Idee hier wäre, wir nehmen uns als Approximation ein kleines Volumen und hier ein kleines Intervall und nehmen die Gesamtmasse über ein kleines Intervall, entsprechend mehrdimensional über ein kleines Volumen. Ja, damit könnten wir das jetzt probieren zu approximieren, indem wir sagen, wir nehmen unseren Startwert, unser U0, und wir passen zu unserem Startwert U0, berechnen wir uns erstmal das U0-Wort, indem wir sagen, wir nehmen uns über das U0 die entsprechend gemittelten Werte. Also wir starten mit U0-Wort. Wie wird dann unsere Approximationsvorschrift aussehen? Wir wissen, wie es am Anfang ist. Und wir haben diese Vorschrift, die wir diskretisieren möchten. Das heißt, wir werden sagen, zum nächsten Zeitpunkt, das 1 ist gleich UIJ. Und jetzt muss irgendwas kommen mit dem Plus und dem Minus, was uns approximiert, wie viel Plus wir haben. Exakt werden wir es nicht ausrechnen können. Wir kennen nicht den exakten Wert von über alle Zeiten, sodass wir die Totale ausrechnen können. Das heißt, wir werden hier UIJ, werden wir irgendetwas machen müssen. Was wir hier machen, hängt damit zusammen, wie wir den Fluss approximieren. Das heißt, wir nehmen uns das UIJ und ziehen davon ab, eine Approximation an das, was rechts rausgeflossen ist, also G UIJ und 1,5, und wir müssen die künftige Grafik approximieren. Und wir addieren drauf, so, alle Approximationen. Die UIJ wird 1,5 an diesen Ausdruck, der hier steht. An der Stelle brauchen wir UIJ wird 1,5, das muss eine Approximation sein, an der Kugel TI plus TI plus 1, das kommt hin, an der Stelle X wird 1,5. Mit dem Vorfaktor noch ein bisschen aufpassen. Ich habe gesagt, dass wir das U0J, dass wir die Werte mal so normieren, dass wir sagen, wir nehmen ja eigentlich den Tag mal die entsprechende Gesamtmasse über den Abschnitt. Und wenn wir die Gesamtmasse so normiert, dass wir mehr Punkte machen, dass der Wert nicht allein deswegen ändern würde. Das heißt, wir würden hier eigentlich im Flugschreiber natürlich H mit dabei. Das Flug würde eigentlich noch das H mit drin stecken. Gehen wir überein mit den Approximationen. Und das andere, was man typischerweise noch macht, ist zu sagen, auch bei dem Knie, wenn wir hier sagen, wir haben hier irgendeine numerische Approximation an den Gesamtfluss, was hier reingeflossen ist oder rausgeflossen ist, auch das normiert man üblicherweise so, dass man das auf Intervallbreite noch normiert, das heißt, eine kleinere Zeitschrittbreite machen, dass ich nicht allein deswegen der Wert hier verändert. Das heißt, wir wählen die über plus 1,5, wir wählen so, dass die Wert nach 1 durch Zeitschrittbreite 1 durch Tau. Sind. Entsprechend hätten wir dann hier in der Vorschrift, das müssen wir jetzt noch verkürzen, das heißt, wir hätten den Vorschrift UIJ minus H durch H, und das, was wir dafür auch schon Gamma genannt hatten, mal den sogenannten numerischen Fluss, nämlich das, was eine Approximation und das, was rausfließt, und das, was angeflossen ist.
Ja, das kann man sich überlegen, was diese kleinen Gs erfüllen müssten, damit das Ganze denn wirklich funktioniert. Und auch da kann man sich überlegen, was wird wieder Begriffe an die Konsistenz. Definition 2.25. Verfahren. Verfahren. I+1j gleich IJ minus Gamma IJ plus 1/2 minus II plus minus 1/2 Gamma gleich Tau durch H. Das nennt man auch die Differenzenverfahren in Erhaltungsform. Also unter der Tatsache ist es richtig und es könnte auch schon anleitend werden mit der Änderung. Ich hatte noch irgendeinen Satz rausgekürzt und wir hoffen, dass ich heute dann vielleicht den Abschluss fertig bekomme für den Donnerstag. Wollte haben sich veranstaltet. Und wenn Sie im Skript, es gibt einen Beweis, dass wenn wir das A haben, gewisse Abschätzungen liegen, dass wir dann noch stabil sind. Die haben wir aber nicht gebraucht für die Vorlesung, weil wir bei dem A haben, das wir betrachtet haben, sowieso einfach nur mit einem Satz 1 sind. Ja, also wir nennen diese Verfahren, Differenzenverfahren, in Erhaltungsform als eine Lipschitz-stetige Funktion gibt, wenn es geht, oder wenn wir das Beispiel dafür sehen, die zwei Zahlen bekommt. Dann berechnen wir die IJ minus 1/2 soll sein plus die IJ minus 1 und IJ mit IJ minus 1. Das hat das mit der Erhaltungsform zu tun. Wir nehmen also an, wir machen uns das Verfahren so, dass diese Approximation, also den numerischen Fluss, den wir haben, die soll nämlich nur berechnen nach, die soll nur davon abhängen, wie ist das von I zum Zeitpunkt I im Punkt J minus 1 und im Punkt J. Das ist das, was wir machen auf unserem Gitter. Wir haben den Test daneben. Wir sagen, die Gesamtmasse hier, die Gesamtmasse hier hängt damit zusammen, wie viel links reingeflossen ist und wie viel rechts rausgeflossen ist über die Zeit. Und die andere Antwort, die wir sagen, Verfahren in Erhaltungsform, wenn das, was über diese Linie hier rein oder rausgeflossen ist, sich nur dadurch berechnet, was in diesem Punkt und in diesem Punkt vorher war. Und was damit automatisch gewährleistet ist, ist, wenn Sie das Test von Antworten und zwei Verlust. Dann würden Sie sich bitte berechnen, was hier mit dem gelben Test rechts rausgeflossen ist, würden Sie genau dieselbe Vorschrift. Also wenn wir das für so einen Vorschlag haben, dass wir nur in diesen beiden Punkten rechnen, wie viel hier aus dem Beinflossen oder rechts rausgeflossen ist, haben wir automatisch sichergestellt, dass das, was aus den einen Kästen rausgeflossen ist, das andere Kästen reingeflossen ist. Also auf die Art und Weise haben wir automatische Massenerhalter in dem Problem mit 5. Vielleicht haben wir den Plus falsch vorhergesagt, also haben wir sicherlich falsch vorhergesagt, und jetzt machen wir eine numerische Approximation, und für die H und V nicht kurz bei klein sind, wir können diese Güter haben, aber wir haben immer diese Bilanzgleichung mit respektiert, dass die physikalische Bilanzgleichung nicht respektiert, dass die Veränderung der Gesamtmasse in einem kleinen Intervall ergibt sich dadurch, dass von einem kleinen Intervall das in andere kleine Intervall geflossen ist. Auf der Art und Weise haben Sie die Massenerhaltung immer, wenn das, was bei dem einen Intervall rausgeflossen ist, muss entsprechend in das andere Intervall reingeflossen werden. Ja, dieses G nennt man dann auch numerischer Fluss. Stellen Sie sich dazu vor, dass diese Gitterpunkte hier, dass wir die beliebig eng beieinander wählen, also wenn Sie der Zeit. Und wenn diese beiden Punkte hier ganz gerne zusammenrücken, dann würde es gerade dementsprechend ein Bildsteinlernes Üben einsetzen. Das ist eine Bedingung, die auftauchen wird in der Konvergenzanalyse, die wir vorher so nicht mehr machen werden, dass das Bild von Üben daher erkannt ist. Ja, dann kommen wir tatsächlich heute noch durch. Ich mache noch eine Grafik frei und sicher werden wir mit Ihnen einfach noch ganz schnell ein Beispiel davon besprechen. Also wie so das aussehen könnte und was man denn da wählen könnte. Die Geschichte wäre, dass wir hier die F von V plus F von B halber. Wir nehmen an, wie schnell würde der linke Gitterpunkt gern fließen, wie schnell würde der rechte Gitterpunkt gern fließen. Und der Mittelwert zwischen diesen beiden Flüssen wäre es wahrscheinlich das, mit dem Energiefühler zwischen diesen beiden Punkten hin und her geflossen würde. Das macht tatsächlich Probleme, wenn wir diesen Kern nehmen. Das macht deswegen Probleme, wenn die Nachbildung-Idee nicht berücksichtigt. An der Stelle ist überhaupt nicht berücksichtigt, ob der eine Punkt vielleicht wichtiger ist als der andere Punkt, weil der Fluss in eine gewisse Richtung geht. Das kann man ausgleichen, indem man so mit Kern V minus G durch 2 Gamma dazu addiert. Man kann zeigen, dass das Einsetzen der Iterationsvorschrift rausbekommen, in der Form 7 plus 1 sehen, was da passiert, minus ui j geteilt durch tau plus f von ui j plus 1 minus f von ui j minus 1 2 h gleich h durch 2 gamma ui j plus 1 minus 2 ui minus ui j j minus 1 geteilt durch h². Jetzt sind das eine die Vorschriften, die wir gerade hergeleitet haben, die wir sprechen vorne rausstehen, ist das ein j. Das ist das, was rauskommt, wenn wir so interpretieren, dass wir hier eine Approximation haben, eine zeitliche Ableitung von u. Wir haben hier eine Approximation an die örtliche Ableitung von f. Zentral für die Differenzen, was eigentlich das Abschnittschema verletzt. Und wir haben noch einen Zusatzterm mit drin, der von V minus W durch 2 Gamma kommt. Und dieser Zusatzterm, der noch mit drin ist, in dem Lax-Dietrichs-Verfahren, der wir erstmal unphysikalisch ausliefert, und dann noch mehr dazu kommen kann. Den können wir interpretieren, das kennen Sie, das ist die Schule 1 minus 2, 1 ist gerade die Zentral für die Differenzen für den Laplace-Operator, die zweite Ableitung. Das, was hier steht, wäre ungefähr A durch 2 Gamma. Das heißt, was wir hier machen würden, das ist das Lax-Dietrichs-Verfahren, entspricht einer Approximation durch genügte Differenzen an eine Transportgleichung, bei der noch so ein zusätzlicher Diffusionsterm mit dabei ist. Das ist U gleich G²U wäre ja nur Diffusion, entsprechend plus GX²U wäre Diffusion plus diese Geschichte. Und mit diesem Term hier H durch 2 Gamma davor, das Gamma halten wir noch. Das was wir hier machen in der Vorlesung, heißt, für H gegen 0 würde dieser Term ja einfach gegen 0 gehen. Das heißt, Sie können das so interpretieren, dass wir zwar kein Abwindverfahren haben, weil wir einfach zentrale finite Differenzen nehmen hier für den Plus, aber eine künstliche Diffusion, die immer weniger wird für H gegen 0. Tatsächlich zeigen, dass dieses Verfahren konsistent ist und stabil ist, wieder in gewissen Sinne konvergiert in gewissen Sinne, dadurch, dass obwohl das Abwindschema verletzt ist, obwohl das Abwindschema verletzt ist, diese künstliche Diffusion in diese Stabilität wieder herstellt. Das heißt, Sie dürfen zentrale finite Differenzen benutzen, dann, wenn Sie solche künstlichen Diffusionen mit einbringen. Das passt auch oft sehr gut zusammen, gerade bei diesem Transportphänomen passt das auch sehr gut zu der physikalischen Idee, dass nämlich gewisse Informationen einfach verloren gegangen ist. In der Transportgleichung, die ist ein bisschen lösbar, sondern die eindeutige Lösung würden Sie erst erhalten durch so einen Fall, dass wir ein bisschen Diffusion dabei haben und die gegen Null gehen lassen. Und das, was wir entsprechend in der Theorie brauchen für die eindeutige Lösbarkeit, ist auch das, was in der Numerik gut funktioniert, indem Sie in der Numerik einen kleinen künstlichen Diffusionsterm mit einführen und den zusammen mit Ihrer Diskretisierung gegen Null gehen lassen. Das zweite Beispiel, was ich Ihnen noch nennen wollte, ist das sogenannte Bundelhoff-Verfahren. Nehmen wir uns als DVB, nehmen wir uns das Maximum über F von U, über alle U zwischen V und W, wenn V kleiner gleich W ist, also wenn Sie links weniger haben als rechts, und das Minimum über F von U, W kleiner gleich U, kleiner gleich V. Hier B kleiner gleich V, als wenn Sie rechts weniger haben als links. Überlegen wir uns, wenn wir links weniger haben als rechts, dann wäre das Maximum, würde gerade dafür sorgen, also nach dem ist das F monoton, wäre, dann hätten wir also das F von dem mehr genommen, hätten also quasi das F in den rechten Randpunkt genommen und hier entsprechend das F in den linken Randpunkt. Das heißt, auf die Art und Weise können Sie diese Abwind-Idee wieder mit überretten und Sie gucken sich an, wo haben Sie mehr Fluss. Und da entsprechend, wo Sie mehr Fluss haben, das ist das, was für Sie das Relevante hat. Und das können Sie auch interpretieren physikalisch. Ich wollte Sie gerne abschließen. Und zwar so, dass wir zurückdenken an diese Verdünnungswellen, die Schockwellen, die wir kurz an der Tafel hatten. Dann könnten wir auch darauf basieren, sich überlegen, ein Verfahren zur Approximation, nämlich hier U0. Und die Werte der U0, was Sie hier haben, das ist erstmal eine kontinuierliche Größe. Dieses U0 approximieren Sie durch eine stückweise konstante Funktion, die immer stückweise konstant ist, um die Gitterpunkte herum. Dann nehme ich das 1, das J, das plus 1,5. Was wir hier haben, wäre irgendeine Anfangsbedingung, die wir approximieren, dadurch, dass das zum Beispiel hier wenig ist, hier viel ist und hier wieder viel ist. Das war Anfangsbedingungen auch funktioniert durch eine stückweise konstante Funktion und die entsprechenden Werte würden wir diesen Gitter finden. Das hat minus 1, das hat plus 1,5 zu. Wir könnten uns die Approximation im nächsten Zeitschritt dadurch berechnen, dass wir sagen, naja, eine stückweise konstante Anfangsbedingung wissen wir, was passiert. Hier entstehen irgendwelche Schockwellen, wo wir das Rote schneller als das Gelbe, das heißt, wir haben in diesem Fall das Möchte eigentlich schneller als das Gelbe und dann kam da diese Schockwelle mal raus. An dieser Stelle hier wollte das Gelbe langsamer als das Rote. Das heißt, hier kommt so eine Verdünnungswelle raus, die orangene Linie in diesem Bereich entsprechend auffüllen. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen uns, also das Ganze funktioniert tatsächlich, wir können uns so ineinander setzen, solange sich diese Wellen nicht schneiden, ist das, was wir als Lösung hatten, für eine stückweise konstante Funktion mit Einsprung, auch die Lösung für viele Sprünge, solange sich diese, also kompliziertere Dinge passieren erst, wenn diese Schockwelle hier anfängt, eine Verdünnungswelle zu treffen. Das ist nicht mehr so einfach, dass es ein stückweise konstant ist. Aber solange das nicht passiert, wenn wir zum nächsten Zeitschritt uns diese Lösung ausrechnen, wir kennen wirklich die analytische Lösung zu einer stückweise konstanten Anfangsvorgabe und diese echte analytische Lösung, die hier rauskommt, die könnten wir jetzt wieder stückweise konstant funktionieren, indem wir sagen, wir integrieren die wahre Lösung über dieses Intervall,
Lymphintervall über Lymphintervall und nehmen das wieder als stückweise konstante Funktion, um entsprechend wieder mit derselben Konstruktion die analytische Lösung durchzuführen. Das heißt, sie würden immer analytisch lösen, stückweise konstant approximieren, analytisch lösen, stückweise konstant approximieren und so weiter und so weiter. Und wenn wir das aufschreiben, dann müssen wir die Formel einsetzen, die wir haben für die analytische Lösung, dann kommt gerade dieses Problem. Ja, und damit mit etwas mehr Geschwindigkeit, als ich das vorhatte, gegen Ende der Vorlesung haben wir den Abschnitt über hyperbolische Differentialgleichung auch noch abschließen. Also wir haben es wirklich nur, das ist alles nur eine Handwaving, deswegen haben wir es auch nicht mehr prüfungsrelevant, weil wir nichts mehr bewiesen haben. Aber was Sie mitnehmen sollten, so die Take-Home-Message von dem hyperbolischen Verfahren, ist, dass diese Transportphänomene, ja, wenn die was Dominierendes sind, dann brauchen Sie entweder eine Abwindidee, das heißt, Sie müssen in die Richtung gucken, woher der Transport kommt, und oder Sie müssen künstliche Diffusion einführen. Das müssen Sie auch teilweise in der theoretischen Behandlung, um überhaupt herauszufinden, was ist die eindeutige Lösung, also welches ist die physikalisch relevante Lösung. Das haben wir sehr häufig in der Physik, wenn wir Dinge vernachlässigen, ist die Frage, ob diese Terme, die wir vernachlässigt haben in der Gleichung, ob das immer noch eine eindeutige Lösung besitzt. Wenn nicht, ist die physikalisch relevante Lösung diejenige, die entstanden ist als Minus von Lösung, mit dem wir diese Terme gegen Null betrieben haben. Das haben wir entsprechend die künstliche Diffusion mit drin. Und das andere, was ich Ihnen ganz furchtbar Handwaving mitgeben wollte, in diesem Abschnitt, war die Idee der sogenannten finiten Volumenverfahren, dass Sie eben nicht sagen, also Sie haben die Wahl, für was also Sie können in Computern mit endlich vielen Werten rechnen, aber Sie haben die Wahl, was diese Werte bedeuten. Und diese Werte können bedeuten Auswertung von der Funktion, das ist die Idee der finiten Differenzen. Diese Werte können aber auch bedeuten Gesamtmassen über kleine Intervalle, kleine Volumen. Das sind hier die sogenannten finiten Volumenverfahren. Wir werden im nächsten Semester eine dritte Interpretation feststellen. Wir werden die Punkte, die wir haben, das werden die Entwicklungskoeffizienten in einer Orthonormalbasis bedeuten. Das werden die sogenannten finiten Elemente-Verfahren werden. Ja, und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören für das komplette Semester und